Meiner Erfahrung nach entpuppen sich Leute, deren Karrieren vorherbestimmt sind, irgendwann als einfältige Langweiler. Das sind die Männer, die unsere Bankdirektoren, Finanziers und Politiker werden. Machtberauscht von ihrem eigenen Anspruchsdenken. Die Unwürdigen. Ihr Geschmack ist fade, ihre Fantasie verkümmert. Der Abendzug von London zurück zum Haus auf dem Land, die stille Verzweiflung einer bröckelnden, standesgemäßen Ehe. Nein, danke, mein Lieber. Nein, danke. Eigentlich ist das ganz ähnlich wie mit mir und meinem Vater und seinem Vater und dessen Vater, wo die doch alle Bergmänner geworden sind, sagte ich. Dann spürst du gewiss die Last der Erwartung wie einen Sack von dem schwarzen Zeug auf dem Rücken. Ich zuckte mit den Achseln. Ich schätze, mein Dad wird bald versuchen, mich ans Arbeiten zu bringen. Vermutlich ist dieser Beruf voller Gefahren. Es kann leicht was passieren, aber es ist kein schlechter Beruf. Die Zeche kümmert sich um einen. Die Löhne sind gut und es gibt das Badehaus und die Bücherei und den Club und das alles. Häuser auch, wenn einer eine Familie gründen will. Dulci goss sich den letzten Wein ein, den sie in einer Karaffe dekantiert hatte, die scheinbar nie den Tisch verließ, und trank. Hast du schon mal eine Hochschulausbildung in Erwägung gezogen? An der Universität? Ganz genau, an der Universität. Ich kraulte den Hund hinter den Ohren und nahm noch einen Schluck Wein. Leute wie ich gehen nicht studieren. Was meinst du mit Leute wie ich? Bergmannsleute. Aber du hast ein funktionsfähiges Organ in deinem Schädel, oder? Ich hoffe es. Das hast du ganz offensichtlich, und mehr brauchst du nicht. Ich lächelte, außer dem ganzen übrigen Kram. Was soll das denn heißen? Man braucht zum Beispiel die richtigen Klamotten und die richtige Art zu reden. Dulci schnalzte mit der Zunge. Völliger Unsinn. Du würdest schon deinen Mann stehen, da bin ich mir sicher. Du brauchst lediglich Lust am Lernen. Und wenn die ähnlich groß ist wie deine Lust am Essen, müsste sie vollkommen ausreichen. Ich merkte, wie mir bei dem Gedanken, dass sie mich möglicherweise für gefräßig hielt, die Schamesröte ins Gesicht kroch. Liest du viel? Manchmal, antwortete ich. Wir haben nicht viele Bücher bei uns zu Hause. Woran hast du Spaß? Eine Zeit lang habe ich gern Comichefte gelesen, aber das kommt mir jetzt wie Kinderkram vor. Ich mag Abenteuerromane. Zum Beispiel? Ich überlegte krampfhaft. Die 39 Stufen fand ich toll. Ach ja, Bucken. Mein Vater kannte ihn. Ihr Vater hat den Mann gekannt, der die 39 Stufen geschrieben hat? Wenn ich mich recht entsinne, hat er ihm Geld geliehen. War Ihr Dad selber auch Schriftsteller? Gott, nein, das Einzige, was er geschrieben hat, waren Schecks für seine vielen Geliebten. Nein, er hat Bucken in Kanada kennengelernt. Wie bist du in der Schule zurechtgekommen? Ich zuckte mit den Schultern. Ich wäre lieber irgendwo draußen gewesen. Und das bist du jetzt. Also hast du dich schon verbessert. Haben sie euch auch Lyrik beigebracht? Wir mussten Shakespeare lesen. Die Sonette? Romeo und Julia, glaube ich. Dulci verzog das Gesicht. Das ist keine Lyrik. Das ist altertümliches Drama, das auf die Theaterbühne gehört und nicht in einem stickigen Klassenraum laut gelesen werden sollte. Falsch dargeboten und aus dem Zusammenhang gerissen, kann es dir lebenslang den Spaß daran verderben. Aber ein gutes Gedicht bricht die Austernschale des Verstandes auf, um die Perle darin freizulegen. Es findet Wörter für Gefühle, deren Definitionen sich allen Versuchen des verbalen Ausdrucks entziehen. Der gute William ist da gar nicht so schlecht. Die Sachen, die wir lesen mussten, waren langweilig. Das hat für mich überhaupt keinen Sinn ergeben. Das war wie eine Fremdsprache. Dulci gestikulierte mit ihrem Glas in meine Richtung, wobei Wein auf ihr Handgelenk schwappte. Dann haben sie euch die falschen Teile lesen lassen. Die falschen, sage ich. Und das ist an und für sich schon eine mittlere Tragödie. Du brauchst Gedichte, mit denen du etwas anfangen kannst. Ich glaube, die gibt's nicht. Mein lieber Junge, selbstverständlich gibt's die. Selbstverständlich. Du kannst mir glauben, alles, was du je gefühlt hast, wurde vor dir schon von einem anderen menschlichen Wesen gefühlt. Vielleicht kannst du dir das nicht vorstellen, aber es ist die Wahrheit. Darum geht es in der Lyrik. Sie erinnert uns genau an diese Tatsache. Durch Dichtung vermittelt uns die Menschheit, dass wir nicht völlig allein auf der Welt sind. Dichtung ist eine tröstliche Stimme, die durch die Zeiten hallt, wie der schwermütige Klang eines Nebelhorns in der nautischen Nacht. Dichtung ist eine Trittleiter zwischen den Jahrhunderten, vom antiken Griechenland zu morgen Nachmittag. Dein Problem ist, dass dir die reinen Poeten, die den Kopf und das Herz ansprechen, einfach noch nicht nahegebracht worden sind. Die Meister. Aber zu deinem Glück hast du an der richtigen Stelle dein Lager aufgeschlagen. Ich würde fast sagen, es ist Schicksal, wenn ich mich dazu überwinden könnte, an eine derart ätherische Vorstellung zu glauben. Also, du bist ein junger Mann, der einen romantischen Kopf auf den Schultern hat. Sehe ich das richtig? Mit rührseligem Zeug kann ich wenig anfangen. Das habe ich auch nicht behauptet. Romantik ist nämlich nicht gleichbedeutend mit Herzschmerz und Rosen. Romantik ist Gefühl. Romantik ist Freiheit. Romantik ist Abenteuer und Natur und Wanderlust. Sie ist Meeresrauschen und der Regen auf deiner Zeltplane und ein Bussard hoch über einer Wiese und das morgendliche Erwachen mit der Frage, was der Tag wohl bringen mag, um dann loszuziehen und es herauszufinden. Das ist Romantik. Tja, wenn Sie es so ausdrücken, sagte ich, dann ja, vielleicht bin ich ein bisschen romantisch. Darüber habe ich mir nie wirklich Gedanken gemacht. Ergo musst du einige Gleichgesinnte lesen. Moment, warte mal kurz. Ich schau mal nach, was ich da habe. Dalci stand auf und ging ins Haus. Der Hund erhob sich ebenfalls und wollte ihr folgen, ließ sich aber wieder nieder, als sie ihm befahl, zu bleiben. Er lag neben ihrem leeren Sessel, schielte ein paar Mal zu mir hoch und senkte dann den Kopf auf seine übergroßen, ausgestreckten Pfoten. Ich hörte Dalcis Schritte auf der Treppe und dann das dumpfe Geräusch von Büchern, die verschoben und weggelegt wurden. Als sie zurückkam, hatte sie den Arm voller Bände, die sie auf den Tisch plumpsen ließ. »Was ist mit Lawrence?« fragte sie. »Ich vermute, von Chatterley hast du schon gehört.« Ich nahm im Sessel Haltung an. »Ja«, sagte ich. Und dann, weil mir klar wurde, dass Verstellung nutzlos wäre, sagte ich leiser, »Ich meine nein. Du musst ihn unbedingt lesen. Um ehrlich zu sein, ich halte dich hier fest, bis du ihn gelesen hast. Ich könnte mir denken, dass er einem jungen Mann wie dir mit Blut in den Adern und Verlangen im Schritt gefallen wird, obwohl du wohl schwerlich ein unzensiertes Exemplar wie das meine finden würdest.« Diese Literatur ist erfüllt von der Fruchtbarkeit des Lebens. In seinen besten Momenten pulsiert Lawrence förmlich, das Tier in uns und die Welt um uns herum. Darüber schreibt er am besten.